Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Wieder einmal ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal erreichen wir die zweite Hälfte des Kolosserbriefes. Und diese zweite Hälfte beinhaltet gewissermaßen die praktische Anwendung all dessen, was in der ersten Hälfte, in den Kapiteln 1 und 2 von Paulus gelehrt wurde. Eine solche Aufteilung in einen Lehrabschnitt und die dazugehörige praktische Anwendung ist bei Paulus häufig anzutreffen. In seinen Briefen geht der Apostel Paulus häufig so vor, dass er mit einem Lehrabschnitt beginnt und darauf die praktische Anwendung folgen lässt. Im Kolosserbrief heißt das konkret, in den Kapiteln 1 und 2 war die Vorrangstellung Christi beschrieben worden. Er wurde uns als das gezeigt, was er wirklich ist, als ein Teil der Dreieinigkeit, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Christus hat eine Vorrangstellung in der Schöpfung, weil er der Schöpfer ist. Er hat eine Vorrangstellung im Heil, weil er der Heiland ist. Er hat eine Vorrangstellung in der christlichen Gemeinde, weil er derjenige ist, der sich selbst für die Gemeinde hingegeben hat. Und nun, zu Beginn von Kapitel 3, kommen wir zu dem Punkt, an dem Paulus darauf besteht, dass er auch in unserem Leben eine Vorrangstellung einnimmt. Und wie das ganz praktisch umgesetzt werden kann, das erfahren wir in dieser Sendung. Heutzutage wird ja häufig über Hingabe geredet. Aber was ist Hingabe eigentlich? Eine sehr kurze Definition könnte so lauten: Hingabe im christlichen Sinne ist, wenn Christus in unserem Leben den Vorrang hat. Folglich kann man nicht einfach sagen, ich bin ein hingebungsvoller Christ und dann ein Leben nach eigenem Gutdünken führen, wie es bei vielen Menschen heute der Fall ist. Wenn Christus den Vorrang in unserem Leben hat, dann werden wir unser Leben auf dieser Erde nach seinem Vorbild leben. Dazu hat Paulus bereits im Lehrabschnitt des Kolosserbriefes einiges gesagt. Zum Beispiel: Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. In ihm werden wir zur Fülle, in ihm sind wir auf die Reise des Lebens vorbereitet. Mit anderen Worten, Christus ist die Lösung für alle grundlegenden Probleme des Lebens. Paulus hat im Lehrteil des Kolosserbriefes bereits verschiedene Dinge genannt, die Menschen von Christus abbringen können. So warnte er vor verlockenden Worten, die vor allem deshalb so großen Eindruck machen, weil diejenigen, die sie vortragen, hervorragende Redner sind. Wer ein christliches Leben führt, lebt das Leben Christi. In Jesus Christus finden wir alles, was wir brauchen. Im praktischen Teil des Kolosserbriefes, also ab Kapitel 3, wird Paulus uns zeigen, wie sich die Fülle Gottes in das Leben der Christen ergießt, und zwar durch Christus. Ich beginne mit Vers 1. Paulus schreibt: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Die Formulierung "Seid ihr nun mit Christus auferstanden" bedeutet nicht, wenn es denn so sein sollte. Die Übersetzung der Lutherbibel ist hier für heutige Ohren ein wenig missverständlich. Vielmehr geht es um eine Feststellung: Weil ihr nun mit Christus auferstanden seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Die gleiche Ausdrucksweise hatten wir bereits in Kapitel 1, Vers 23. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest. Für Paulus bestand gar kein Zweifel, dass ihr gefestigter Glaube fortbestehen würde. Das Leben dieser Christen in Kolosse war gerade ein Beweis dafür, dass sie das Heil erfahren hatten. Paulus wollte also zum Ausdruck bringen: Weil ihr bleibt im Glauben, gegründet und fest. Und was war der Beweis dafür? Nun, der Glaube, die Hoffnung und die Liebe waren in ihrem Leben erkennbar, als Frucht des Heiligen Geistes. Im ersten Kapitel, Vers 4, hatte es ja geheißen: Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus. Es hatte sich also herumgesprochen, dass sie einen lebendigen Glauben an Christus Jesus hatten. Des Weiteren hatte Paulus gehört von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Sie liebten also die anderen Christen. Liebe unter den Christen ist sehr wichtig, und ich spreche hier nicht von anrührenden Gefühlen. Als Pastor beweist man zum Beispiel seine Liebe zur Gemeinde, indem man sie das Wort Gottes lehrt. Und umgekehrt zeigt die Gemeinde ihre Liebe zum Pastor, indem sie seinen Lehrdienst unterstützt. Liebe ist etwas sehr Praktisches. Sie redet nicht um den heißen Brei herum, sondern kommt direkt zur Sache. Ansonsten führt sie zu nichts. Liebe ist das, was sich in der Wirklichkeit zeigt. Die Kolosser hatten Glauben und sie hatten Liebe. Sie hatten außerdem Hoffnung, denn im ersten Kapitel des Kolosserbriefes hatte es geheißen: Wir danken Gott um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Diese Hoffnung beruht auf dem Kommen des Herrn Jesus Christus. Diese drei Dinge, Glaube, Hoffnung und Liebe, waren die Offenbarungen des Heiligen Geistes, der im Leben der Christen in Kolosse zum Ausdruck kam. Deshalb macht Paulus am Anfang von Kapitel 3 ganz gewiss eine Feststellung und nennt nicht bloß eine Bedingung, die eventuell auf die Kolosser zutreffen könnte. Der erste Vers in Kapitel 3 hat also die Bedeutung: Weil ihr nun mit Christus auferstanden seid, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Dieser Vers gibt uns zugleich Auskunft darüber, wo Christus heute ist. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und was sollen wir als Christen tun? Wir sollen das suchen, was droben ist. Das Wort im griechischen Bibeltext, das hier mit suchen wiedergegeben wird, bedeutet in diesem Zusammenhang einem Wunsch oder einer Ambition nachgehen. Das heißt, mit der Suche nach allem, was geistlich ist, sollte eine gewisse Begeisterung einhergehen. Denken wir dabei an die Olympischen Spiele. Da sehen wir Menschen, die athletische Höchstleistungen vollbringen, um eine Goldmedaille zu gewinnen. Glauben Sie mir, diese Menschen suchen nach dem Gewinn, während sie trainieren. Sie können kaum noch an etwas anderes denken. Ihr Ehrgeiz, ihr Wunsch, einmal auf dem Siegertreppchen zu stehen, spornt sie an. Heutzutage gibt es wahrscheinlich nicht viele Christen, die Goldmedaillen hinterherrennen, aber dieser Vergleich beschreibt doch sehr passend die Begeisterung, mit der wir nach Christus suchen sollten. Mit dem, was droben ist, ist das gemeint, was Jesu Christi ist, was zu seinem Bereich gehört. Man kann sein neues Leben nur finden, wenn man nach dem sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, wenn wir uns an Menschen klammern, die für uns Vorbilder im Glauben sind. Oder wenn wir in christlicher Literatur nach geistlichen Impulsen suchen. Daran gibt es einerseits nichts auszusetzen. Andererseits sollten wir den möglichen Nutzen nicht überbewerten. Vielmehr gilt: Sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Bei einer Bibelkonferenz kam einmal ein Ehepaar zu mir und die beiden erzählten ganz begeistert: Eine bestimmte Ansprache von ihnen ist uns so wichtig geworden, dass wir uns die Aufnahme davon wenigstens einmal die Woche anhören. Ich hatte fast das Gefühl, sie würden diese Tonaufnahme verehren und anbeten, und sagte zu ihnen: Es ist wohl besser, wenn Sie die Ansprache auf den Müll werfen, denn Paulus sagt, wir sollen suchen, was droben ist, wo Christus ist. Wenn Sie stattdessen viel Zeit damit verbringen, immer wieder dieselbe Ansprache zu hören, wird Sie das womöglich von Christus fernhalten. Paulus sagt an dieser Stelle in unserem Bibeltext nicht, dass wir nach einem Prediger oder Bibellehrer suchen sollen. Sie zu sehr zu verehren, würde bedeuten, sie zu einer Art Götzen zu machen. Dabei sind sie doch auch nur Menschen mit all ihren Schwächen und Fehlern. Ich weiß, dass mir persönlich viele Christen wohlgesonnen sind, und wenn sie mit anderen Leuten über bestimmte Themen diskutieren, dann heißt es manchmal: Dr. McGee beurteilt diese Sache so und so. Aber was soll ich sagen? Ich bin weder der Pastor und Bibellehrer, noch der Ehemann, noch der Vater oder Großvater, der ich gern sein würde. Ich bin ein Mensch mit Fehlern und liege mit meiner Meinung ganz bestimmt nicht immer richtig. Deshalb sollte man nichts, was von den Menschen kommt, zu seinem Gott machen. Die Aufgabe eines Lehrers ist es, das Wort Gottes zu verkünden, damit alle Menschen den lebendigen Christus kennenlernen und den Wunsch haben, zu ihm zu kommen. Wenn der Heilige Geist mich nicht benutzt, um sie zum lebendigen Christus zu führen, dann bin ich an meiner Aufgabe gescheitert. Ich glaube von ganzem Herzen, dass die Bibel das Buch ist, das den lebendigen Christus offenbart. Und das ist auch das Ziel meiner Lehren. Ich würde das gern anhand einer Anekdote veranschaulichen. Ein Kanadier, mit dem ich einst zur Schule ging, erzählte mir einmal von seiner Reise zu den Niagarafällen. Er erzählte mir, dass er mit dem Zug auf die kanadische Seite gefahren war, die einen wunderschönen Blick bot. Er sagte, als ich aus dem Zug stieg, konnte ich das tobende Wasser hören, aber ich konnte es nicht sehen. Ich ging in die Richtung, aus der das donnernde Geräusch kam, und gelangte zu einem großen Gebäude. Ich betrat das Gebäude, das von innen wie ein Kino aussah. Da gab es einen Popcornverkäufer, Getränkeautomaten, einen Souvenirladen, und der Boden war von Bonbonpapieren und zertretenen Kaugummis nur so übersät. Überall saßen Leute. Ich war wirklich enttäuscht, aber ich konnte noch immer das Toben des Wassers hören. Dann entdeckte ich am Ende des Raumes das größte Bild, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Es war so groß, dass es zusammen mit dem wuchtigen Rahmen den größten Teil der Wand abdeckte. Es war ein Bild der Niagarafälle. Ich konnte es nicht fassen. Genau hier an diesem Ort hatten sie ein Bild der Niagarafälle aufgehängt. Ich bewegte mich auf das Bild zu, und als ich näher kam, wurde mir klar, dass es sich gar nicht um ein Bild handelte, sondern durch den Rahmen hindurch blickte ich auf die echten, tobenden Niagarafälle. Liebe Hörer, wenn man die Bibel liest, sieht man keinen toten Jesus, der irgendwann mal an einem Kreuz hingerichtet wurde, sondern man sieht den echten und lebendigen Christus. Er ist der eine, der zur Rechten Gottes sitzt. Und genau deshalb sollen wir das suchen, was droben ist. Wir sollen ihn suchen. Die Bibel zeigt uns den echten und lebendigen Christus. Deshalb ist die Bibel ein so wichtiges Buch für mich. Was ich als Pastor und als Radioverkündiger lehre, basiert auf der Bibel. Nun ist die Bibel kein dünnes Heft, sondern ein stattliches Buch. Es braucht einfach seine Zeit, wenn man sich damit gründlich beschäftigen will. Das ist auch der Grund dafür, warum die Sendereihe durch die Bibel nicht nur ein Jahr dauert. Selbst 5 Jahre sind eigentlich nicht genug. Sogar 10 oder 20 Jahre würden nicht ausreichen, um die Bibel, das Wort Gottes, vollständig zu verstehen. Der Apostel Paulus schrieb gegen Ende seines Lebens voller Sehnsucht: Ihn, Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Die Bibel zeigt uns den echten und lebendigen Christus. Erst wenn man sich ausgiebig mit der Bibel befasst, kann man zum lebendigen Christus kommen. Ein Hörer der Sendereihe Durch die Bibel hat mir geschrieben: Als in ihrer Sendereihe der Römerbrief und später die beiden Korintherbriefe an der Reihe waren, da wurde mir bewusst, dass ich ein sehr fleischlich gesinnter Christ war. Doch ich wollte so viel mehr sein. Deshalb begann ich zu beten, dass ich den wahrhaftigen Christus kennenlernen möge, so wie Gott will, dass wir ihn kennenlernen. Eine Zeit lang geschah gar nichts, doch ich betete weiter. Und dann erhörte Gott meine Gebete. In einer Sendung zum Epheserbrief sagten sie einmal, dass Gott uns in Christus sieht. Und es fühlte sich für mich so an, als wäre plötzlich etwas Dunkles, Verborgenes ans Licht gebracht worden. An diesem Tag wurde mir klar, dass Gott mich nicht mehr als armen Sünder betrachtete, der sich in diesem Leben auf der Erde abplagt, sondern als einen Menschen in Christus, der zu seinem Kind geworden ist. Soweit dieser Brief. Liebe Hörer, ich möchte Sie von Herzen einladen, kommen Sie zu Christus. Sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. So drückt es Paulus aus in Vers 1 unseres Bibeltextes. Und er fährt fort in Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Die Formulierung trachtet nach dem könnte auch mit seid gesinnt nach dem übersetzt werden. Mögen wir doch das im Sinn haben, was droben ist. Im Philipperbrief sagt Paulus, dass wir auf jene Dinge bedacht sein sollen, die wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein und liebenswert sind. Also auf das, was Jesu Christi ist. Unser Leben ist voller kleinerer Probleme, wie zum Beispiel, wenn man mit seiner Schwiegermutter nicht zurechtkommt. Und diese Probleme sind sehr real für uns. Doch unser größtes Bedürfnis besteht darin, zu Christus zu kommen. Und das sollte vor allem anderen kommen. Trachtet nach dem, was droben ist. Ich komme zu Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Nun könnte man fragen, wann sind wir denn gestorben? Paulus schreibt an die Galater, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wir starben also vor rund 2000 Jahren mit Christus. Er nahm unseren Platz ein und wir starben in ihm. In Vers 3 unseres Bibeltextes heißt es weiter, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Durch die Taufe des Heiligen Geistes bin ich nicht mehr in Adam, dem alten Menschen, sondern in Christus. Da ich nun in Christus bin, sollte ich auch nach seinem Vorbild leben und zulassen, dass sich seine Fülle in mir ergießt und sich durch mich zeigt. Ich lese nun Vers 4. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Wenn es Leben gibt, dann in Christus. Johannes schrieb in seinem ersten Brief, dass er uns das Leben, das ewig ist, verkündete. Wie konnte Johannes das ewige Leben verkünden? Indem er uns Christus zeigte. Christus ist das ewige Leben. Und eines Tages werden jene, die zu ihm gehören, auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Wenn wir wahrhaftig mit Christus auferstanden sind, wird sich dies in zwei Bereichen unseres Lebens zeigen. Darin, ob wir ganz persönlich ein geheiligtes Leben führen und darin, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Doch aus irgendwelchen Gründen scheinen viele Christen Angst davor zu haben, ein geheiligtes Leben zu führen. Der Bischof einer methodistischen Kirche sagte einmal, wenn die Methodisten so viel Angst vor der Sünde hätten wie vor der Heiligkeit, dann wäre das wirklich wunderbar. Das gilt jedoch nicht nur für Methodisten, sondern auch für die meisten anderen Christen. Ein geheiligtes Leben führen, darum geht es dem Apostel Paulus. Denn dadurch zeigt sich, wem wir unser Leben anvertraut haben. Bedenken wir, Christus wurde in Bethlehem geboren, doch jetzt ist er nicht mehr dort. Er sitzt in diesem Moment zur Rechten Gottes. Er sitzt auf einem Thron, nicht in einer Krippe und auch nicht in einem Gasthaus, sondern im Himmel selbst. Und er ist für uns da. Wenn man in Christus ist, hat man ihn als Heiland angenommen. Und das soll und wird sich im Leben eines Menschen auf dieser Erde auch zeigen. Ich lese Vers 5. Paulus schreibt, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Was will Paulus damit sagen, wenn er die Christen in Kolosse auffordert, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind? Nun, die Gute Nachricht Bibel übersetzt den Anfang des Verses so: Darum tötet alles, was an euch noch irdisch ist, denn es passt nicht mehr zu einem geheiligten Leben. Interessant ist die Tatsache, dass die Habsucht von Paulus als Götzendienst bezeichnet wird. Wer immer noch mehr haben will, wird abhängig von irdischen Gütern. Auch das Geld kann zu unserem Gott werden. Wie viele sind mehr am Geld interessiert als am lebendigen Christus? Im Übrigen bin ich davon überzeugt, dass Habsucht viele Probleme verursacht, an die man im Zusammenhang mit diesem Begriff zunächst einmal gar nicht denkt. Nicht umsonst heißt es im 1. Timotheusbrief, Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Geld an sich ist gar nicht das Problem, es kann sogar zur Ehre Gottes eingesetzt werden. Doch es gibt viele Menschen, die nach immer mehr Geld trachten, obwohl sie es gar nicht brauchen. Und dann besteht die Gefahr, dass sie es wie einen Götzen verehren und vom Glauben abirren, wie es weiter im 1. Timotheusbrief heißt. Menschen in Christus dagegen suchen nach dem, was droben ist. Und nun komme ich zu Vers 6. Er nimmt Bezug auf das zuvor Gesagte: Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht. Dazu schreibt Paulus: Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Bitte achten Sie darauf, wie Paulus sich hier ausdrückt. Es kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Die Menschen sind also nicht nur verloren, weil sie diese Dinge tun oder weil sie noch nie von Christus gehört haben, sondern die Menschen sind verloren, weil sie Sünder sind, Sünder im Herzen. Es sind eben Kinder des Ungehorsams. Und weil sie Sünder sind, tun sie diese Dinge. Vers 7. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Das heißt, jeder hat schon einmal in seinem Leben gesündigt. Vor einigen Jahren traf ich einmal einen jungen Millionär aus Florida. Er gab sehr offen zu, dass das Geld vor seiner Bekehrung sein Gott gewesen sei. Ständig war er auf der Suche nach noch mehr Geld. Doch als er zu Christus fand, entschied er sich dazu, diese Haltung aufzugeben. Er hatte bereits einen Haufen Geld verdient und wollte alles, was er noch dazu verdienen würde, in die Arbeit für den Herrn stecken. Er wollte tatsächlich nach dem suchen, was Jesu Christi ist. Dieser Mann stellte Jesus an die erste Stelle. Liebe Hörer, wenn wir uns als Christen in dieser Welt so verhalten wie andere Menschen, wenn wir habsüchtig und rücksichtslos sind und auch noch meinen, das sei so in Ordnung, wie können wir dann darauf hoffen, das Heil zu finden? Wer in Christus ist, sucht nach dem, was droben ist, und wird den Dingen in dieser Welt einen untergeordneten Platz zuweisen. Weil ihr nun mit Christus auferstanden seid, so sucht, was droben ist. Der Apostel Paulus ruft die Christen also dazu auf, ihr Leben nach den geistlichen Dingen auszurichten. Die Christen in der kleinasiatischen Stadt Kolosse sind dafür ein gutes Vorbild. Der Heilige Geist wirkt in ihnen und Glaube, Hoffnung und Liebe werden in ihrem Leben offenbar. Wir sollten die Suche nach dem, was droben ist, nicht als etwas Schweres und Lästiges betrachten, sondern voller Freude und Begeisterung dabei sein. Dinge, die uns dabei hinderlich sind, sollen wir abtöten, wie Paulus es ausdrückt. Die Suche nach Geld scheint dabei eine besondere Rolle zu spielen, denn sie wird von ihm sogar als Götzendienst bezeichnet. Sucht, was droben ist. Mit dieser guten Empfehlung des Apostels Paulus möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.